Willkommen. Ich hoffe, Sie haben sich Freitag mit Herrn Göring gut vertragen. Wir machen weiter mit dem Thema amortisierte Analyse. Sie haben sich ja letzte Woche befasst mit der amortisierten Analyse sogenannter unbeschränkter Arrays, die also von der Größe her schrumpfen oder wachsen, je nachdem, wie sich die Anzahl Elemente entwickelt. Mit anderen Worten, ich habe eine Operation Pushback, nicht, die am Ende des Arrays Elemente anhängt. Ich habe eine Operation Popback, die hinten Elemente wieder entfernt. Und ich habe eine Funktion Reallocate, die, sobald das Array gewissermaßen zu voll wird, die Arraygröße verdoppelt, ein neues Array der verdoppelten Größe alloziert und das alte Array in dieses neue Array reinkopiert, beziehungsweise sobald durch wiederholte Popbacks das Array zu weit schrumpft, unter ein Viertel des bisher reservierten Platzes, dann wird also ein Array neu alloziert, das nur noch doppelt so groß ist wie der belegte Platz, nicht mehr viermal so groß. Und wiederum wird der Inhalt vom alten ins neue Array kopiert. So, mit anderen Worten, nicht? Das Problem war, Pushback und Popback sind normalerweise billig. Ich schreibe einfach ein Element in ein schon vorhandenes Array, beziehungsweise lese ein Element raus. Aber sobald wir in die Situation kommen, dass diese Größenschranken überschritten werden und Reallocate zuschlägt, wird es teuer. Da müssen wir das gesamte bisherige Array kopieren. So, und Herr Gorin wird Ihnen vorargumentiert haben, dass trotzdem, wenn man M-Operationen hat, man stets Zeit O von M verbraucht. Und das ist wohlgemerkt etwas Stärkeres als reine Average-Case-Analyse. Das könnte man hier ja auch machen und sagen, gut, ich rechne jetzt aus, was ist der durchschnittliche Zeitverbrauch von Popback und Pushback. Aber das hier ist stärker. Nicht? Das hier sagt also unabhängig von irgendwelchen Zufällen, egal welche Sequenz von M-Operationen da hintereinander kommt, sie braucht immer Zeit O von M. So, diese Zahlen, von denen ich sprach, die kann man nun als Parameter ansehen und in dem Programm, das vermutlich angeschrieben worden ist, steht das auch so drin. Wir haben also einen Parameter, Entschuldigung, nicht Alpha, Beta. Beta gleich 2, der also besagt, das Array wird verdoppelt, also um einen Faktor Beta vergrößert, wenn es zu voll wird. Und dann hatten wir einen zweiten Faktor Alpha gleich 4, der sagt, um welchen Faktor schrumpfen wir das, andersrum, wann schrumpfen wir das Array? Also wenn der Füllstand des Arrays ein 1 durch Alpha, also hier in diesem Fall ein Viertel, unterschreitet, dann wird das Array geschrumpft. So, und das Erste, was wir heute machen wollen, ist jetzt mal ausrechnen, wie das oder vorargumentieren, dass das auch mit beliebigen Alpha und Beta klappt. So, nicht? Das heißt also, so, ab jetzt sind Alpha und Beta beliebig. Naja, tunlichst sollte dabei Alpha größer Beta sein, sonst ist man unmittelbar, nachdem man das Array vergrößert hat, wieder in einer Situation, wo man es gleich wieder schrumpfen müsste. Das wäre unangenehm, also Alpha größer Beta. So, das Argument, mit dem man ausrechnet, dass tatsächlich nur Zeit von O von M verbraucht wird, ist die sogenannte Kontierungsmethode. Nicht? Das heißt, nicht, haben Sie, wenn ich es recht verstehe, gesehen, man legt jedes Mal, wenn man einen Schritt macht, also wenn man eine Operation durchführt, Zeit auf ein Konto. Und zwar mehr Zeit, als man eigentlich gerade verbraucht. Nicht? Also ich mache eine Operation, die dauert, sagen wir mal, 1, ist egal. Nicht? Und ich lege aber dann zum Beispiel 2 Token, Zeit-Token gewissermaßen, statt nur 1 auf ein Konto und habe dann, so wird das vorgerechnet, wenn ich das erste Mal oder das nächste Mal bei Reallocate ankomme, genug angespart, um das nehmen zu können, um gewissermaßen für Reallocate zu bezahlen. Und habe damit insgesamt Verbrauch O von M. Was ist der Trick dabei? Na, wenn ich O von M verbrauchen will, dann ist es egal, wie viel Zeit ich pro Schritt rechne, weil ja konstante Faktoren wurscht sind. Ja, das heißt, auch wenn ich nur Zeit 1 verbrauche bei einem Schritt, dann kann ich 5 Millionen Token irgendwo auf ein Konto legen. Nicht? Dann habe ich halt in diesem O von M einen Faktor 5 Millionen drin, das ist mir egal. Nicht? Und weil ich so großzügig rechne, kann ich dann irgendwann, wenn es mal teuer wird, wenn also Reallocate daherkommt, dann habe ich also für einen regnerischen Tag was beiseite gelegt und kann das verwenden, um dafür gewissermaßen zu bezahlen. So, und das müssen wir jetzt also hier auch wieder machen. Die Kosten für, in diesem Fall hier, waren ja für Pushback 2 und für Popback 1 Token. So, und jetzt hier also. Ja, müssen wir festlegen, was wir jetzt also an Token aufs Konto legen, wenn wir einmal Pushback bzw. einmal Popback sagen. So, und die Zahlen sind jetzt vielleicht etwas vom Himmel gefallen. Wir sehen gleich dann in der Rechnung, warum sie so aussehen. Also für Pushback sparen wir Beta durch Beta minus 1 Token. Und für Popback Beta durch Alpha minus Beta Token. Ja, Abracadabra, nicht? Also man wird es gleich sehen, warum das klappt. Ja, das Argument werde ich jetzt so ein bisschen knapper durchführen, als das letztes Mal gemacht worden ist, weil Sie es ja schon kennen. Die Struktur ist im Wesentlichen dieselbe. Also, wir stellen uns jetzt mal vor, gut, das erste Mal Reallocate, das ignorieren wir jetzt mal, wir fangen der Sauberkeit halber nach einem Reallocate an. Nach einem Reallocate sagen wir mal, das machen wir bei einem Füllstand des Arrays von n. Gut, dann hat anschließend das Array eine neue Größe und die ist festgelegt. Nicht? Wir machen ja immer dasselbe, wir ändern die Arraygröße auf Beta mal seinen Füllstand. Egal, ob wir es gerade schrumpfen oder wachsen lassen, hinterher gilt W gleich Beta in 0. Nicht? Das ist also W ist die allozierte Größe des Arrays. Ja, und Beta minus 1 mal N0 ist dann frei. Nicht? Also gut, in unserem vorherigen Fall war Beta gleich 2, nicht? Da war also das Array hinterher doppelt so groß wie N0 und die Hälfte des Arrays war frei. Gut. So, und dann stellen wir uns vor, wir laufen also nach dieser Änderung ins nächste Reallocate. So, da gibt es nun zwei Fälle, je nachdem, aus welchem Grund wir die Größe ändern. Nicht? Also entweder wir laufen über und vergrößern oder wir laufen unter und verkleinern. So. So, Fall 1 wäre jetzt mal der Überlauf, also wir vergrößern. So, das wäre also dann, wenn sich unser ursprüngliches n0 jetzt auf n vergrößert hat, nämlich auf dieses w. So, dann rechnen wir nach, wie viele Pushbacks es bis dahin gegeben haben muss. Nicht? Denn ja, das ist das, was wir wissen. Nicht? Also wenn sich das Array vergrößern soll, dann muss das über Pushbacks geschehen. Klar, können zwischendurch Popbacks passieren, die auch noch zum Konto beitragen, aber verlassen können wir uns nur darauf, dass Pushbacks kommen, weil sich das, der Inhalt, der Füllstand ja erhöht. So, dann müssen wir also rechnen, wie viele Pushbacks das waren. Ja. Die Pushbacks, die müssen so, das müssen so viele sein, dass sie also hier diesen freien Anteil des Arrays füllen. So, also Beta minus 1 mal N0. Ja, das setzen wir doch mal ein. Nicht? Wir haben jetzt N gleich W und N0 ist W durch Beta. Nicht? Das heißt, das ist Beta minus 1 durch Beta mal n. Nicht? Nochmal. N gleich W, also n gleich Beta mal n0, also n0 gleich n durch Beta. Nicht? Das heißt, wenn ich hier n durch Beta reinsetze, kommt das raus. So. Ja. Gut, und nun zahle ich aber für jedes dieser Pushbacks, zahle ich genau den Kehrbruch hiervon auf mein Konto ein. Also sind n Tokens auf dem Konto. Das Reallocate kostet aber gerade genau n. Also haben wir genug. So, Fall 2. Ist dieser hier. Dass wir also schrumpfen, weil der Füllstand des Arrays zu weit gesunken ist. Zu weit gesunken heißt, der tatsächlich vorhandene Platz ist mindestens Alpha mal mehr als der Füllstand. Früher Alpha gleich 4, früher also 4 mal mehr als der Füllstand, jetzt irgendein Faktor Alpha. So, ich halte mal fest, das impliziert, dass n kleiner gleich w durch Alpha ist. Ich glaube, ich klammer das ein, das brauchen wir nicht. So. So, jetzt müssen wir Popbacks zählen. Also jetzt haben wir die Situation, dass vom letzten Mal, wo wir hingeguckt haben, bei N0 bis jetzt der Füllstand gesunken ist. Das heißt, es muss mindestens so viel Popbacks gegeben haben, dass wir von dem vorherigen Stand auf den jetzigen gekommen sind. So, der vorherige Stand war W durch Beta, nicht? Der vorherige Stand war N0 und N0 ist W durch Beta. So. Und von da aus sind wir bis N gekommen, also jetzt zum aktuellen N, was zu klein geworden ist. Also so viele Popbacks hatten wir mindestens. Ja, und das wollen wir nochmal abschätzen. W ist größer gleich Alpha mal N, und das setzen wir hier einfach mal ein. So, weil wir das nach unten abgeschätzt haben, gilt also unser mindestens hierfür auch noch. Ja? Also es waren mindestens Alpha N durch Beta minus N Popex. So, jetzt müssen wir ausrechnen, wie viele Tokens. Wir haben also diese Anzahl hier, mindestens diese Anzahl mal unsere Kosten pro Token, also Quatsch, unsere Kosten pro Popex, also Beta durch Alpha minus Beta. Mal, jetzt klammere ich das N da mal aus, Alpha durch Beta minus 1 mal N. Ja gut, und hier das hier, jetzt nehme ich nochmal die 1 mit auf den Bruchstrich, nicht? Dann haben wir hier Alpha minus Beta durch Beta. Aha, es hebt sich genau weg. Ne? Raus kommt N Tokens. Nicht? Und wiederum N Tokens brauchen wir gerade genau, weil ja das Kopieren, also das Reallocate, was ja, wo die Kosten ja gerade durchs Kopieren des aktuellen Arrays entstehen, genau Kosten N hat. Fertig. Ja, was sehen Sie hier für einen Randfall? Ja? Wenn gleich viele ausgeführt werden, das wäre uns relativ egal. Ich meine jetzt bei den Parametern einen Randfall, Alpha und Beta. Gut, ich habe ihn jetzt hier schon mehr oder weniger ausgeschlossen, aber ja. Genau, nicht? Also wenn Alpha und Beta gleich sind, haben wir ein Problem, nicht? Weil wir, naja, je nach Interpretation, ja, gewissermaßen unendlich viel für Popex weglegen müssten oder sowas. Nicht? Also für Alpha gleich Beta haben wir hier offensichtlich ein Problem. Wir können also die Tokenkosten nicht so definieren, wie wir das tun, wenn Alpha gleich Beta ist. Das beweist zunächst mal natürlich gar nichts. Ja? Also denn, es könnte ja sein, dass man trickreich die Tokenkosten anders definieren könnte und trotzdem durchkommt. Im Buch ist das als Übung, ich glaube, 3.9 drin, wenn Sie mal gucken wollen. Da ist das also geknüpft an eine schöne Geschichte vom Manager, der auf einen zukommt und sagt, also es wäre also doch Platzverschwendung, erst dann zu schrumpfen, wenn das Array nur noch ein Viertel so groß ist wie der tatsächlich vorhandene Platz. Und man solle das doch dann schon tun, aus Sparsamkeitsgründen, wenn das Array nur noch halb so voll ist. Wir sehen hier, dass also, das ist natürlich der übliche Informatiker gegen Wirtschaftlerwitz, der da gefahren wird, aber wir sehen hier, dass in Wirklichkeit an der Stelle der Manager nur so ein bisschen Pech gehabt hat. Ja? Also wenn da statt zweimal kleiner irgendwie 2,0003 kleiner gesagt hätte, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Gut, nichtsdestotrotz, nicht? Wir müssen uns also jetzt nochmal kurz überlegen, ob es denn für den Fall Alpha gleich Beta wirklich nicht klappt. Es ist klar, dass man da so ein bisschen merkwürdigen Bereich reingerät, weil man praktisch sofort, nachdem man vergrößert hat, da ist man ja gerade eben oberhalb dieser Schwelle von 1,5. Nicht warum, weil naja, man vergrößert erstmal auf Faktor 2, aber dann schreibt man auch ein Element rein. Das heißt, man ist gerade eben so über der Schranke. Sobald man dieses Element wieder poppt, ist man genau wieder an der Stelle, wo man das Array schrumpfen muss. Das ist natürlich ungeschickt. So, und das kann man jetzt tatsächlich zu einer Beispielsequenz aufblasen, wo man also nicht mehr lineare, sondern quadratische Zeit für die Sequenz verbraucht. Ganz so einfach, wie ich es eben gesagt habe, ist es nicht. Man könnte sagen, ja, haha, gut, dann mache ich das eben nicht. Also ich fülle das Array bis auf irgendwie halben Füllstand, dann mache ich einen mehr drauf, dann muss ich verdoppeln, nehme ich wieder weg, muss ich wieder halbieren, tue ich einen drauf, muss ich verdoppeln und so weiter. Geht das immer hin und her. Aber das gibt mir noch nicht quadratische Zeit, weil ja die ganze Zeit das Array gleich groß bleibt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit für jeden Schritt zwar große Kosten, nämlich die aktuelle Größe des Arrays, aber trotzdem konstant große Kosten. Ich habe also wieder O von M nur mit einem lächerlich großen Faktor. Das heißt, da müssen wir schlauer vorgehen, um tatsächlich ein Gegenbeispiel zu konstruieren. Das geht so. Also. Also wir machen jetzt ein Gegenbeispiel für Alpha gleich Beta gleich 2, zeigen, dass das da also mit Zeit O von M nicht mehr hinhaut. So, und ich definiere jetzt mal ein paar Abkürzungen für Sequenzen von Operationen. Also erstens muss ich offensichtlich meinen Array irgendwie zu einem bestimmten Füllstand mal füllen, um überhaupt Kosten dabei zu verursachen, dass das Array hin und her kopiert wird. Also mit einem leeren Array verursache ich keine Kosten. So, das erreiche ich durch mehrfaches Pushen, das nenne ich jetzt mal Push hoch N. Also Push hoch N soll folgende Sequenz sein. Ich schreibe lauter Pushbacks hintereinander. Was ich da ins Array reinschreibe, ist mir offenkundig völlig egal. Ich nehme einfach immer die 1 hier. Und das soll natürlich genau ein Stück davon sein. So. Und dann definiere ich eine Sequenz pp hoch n, das soll sein Push und Pop nacheinander und das n mal. Also ich sage einmal Push back und dann wieder Pop back und so weiter, wiederhole das. Wiederum bis zum Ende Pushback 1 und Popback. Und diese Sequenz, die wiederhole ich also n mal. Das sind also 2n Operationen insgesamt. So. Und dann definiere ich noch eine Sequenz von Operationen. Evil Index K. Was ist Evil Index K? Das ist folgende Sequenz. Ich mache Push 2 hoch 0. Naja, 2 hoch 0 ist 1. Ja, also ich sage einmal Push. Und hinterher PP 2 hoch 0. Und mache das weiter bis 2 hoch K. Also Push 2 hoch K, PP 2 hoch K, minus 1. So. Also das ist der Trick, mit dem man dann doch noch quadratischen Verbrauchen bekommt. Wir rechnen das gleich nach. Ich muss offensichtlich, damit ich also nicht einfach nur einen konstanten Faktor reinbekomme, im Laufe der Sequenz das Array immer größer machen. Gut, und um es fortlaufend größer zu machen, ist klar, dass ich so eine Sequenz 2 hoch k da drin haben muss, weil es sich ja jedes Mal, wenn ich es größer mache, verdoppelt und nichts passiert, bis ich nicht zu dieser verdoppelten Schranke gelaufen bin. Das heißt, was ich mache ist, ich erzwinge erstmal eine Vergrößerung, am Anfang, ist trivialerweise, dann laufe ich eine Weile hin und her und verursache ganz viel hin und her Kopieren des Arrays. Irgendwann ist die Grenze des Sinnvollen da erreicht. Gut, was ich hier behaupte, ist bei genau der aktuellen Füllstand des Arrays. Und dann gehe ich zur nächsten Ebene gewissermaßen. Ja, dann pushe ich so lange, bis es sich wieder vergrößert, laufe da hin und her und kopiere das Array hin und her und laufe dann noch einen weiter, um dann wiederum die Größe des Arrays zu verdoppeln und so weiter. So. So, und jetzt müssen wir nachrechnen, dass das klappt. Dazu müssen wir zwei Dinge, ja?
Was bringt es, dass wir dieses PP, dass wir das auch mit K skalieren? Es reicht, wenn wir das nur einmal machen, dann
reicht das? Nee, das reicht, glaube ich, nicht. Also ich meine, die Rechnung haut so hin und ich habe natürlich nicht alle möglichen anderen Arten ausprobiert, auf die sie vielleicht auch hinhauen könnte. Aber ich glaube, wenn man nicht die Anzahl hin und her, also diese Anzahl Push-Pops hinreichend mit hochskaliert, nicht, dann bekommt man insgesamt ja nur einen konstanten Faktor wieder rein. Ja, sagen, ich mache das immer nur einmal zum Beispiel, dann hätte ich also hier die Operationen, die ich brauche, 2 hoch k immer, um bis dahin zu füllen. Nicht? Dann habe ich noch 2 mal 2 hoch k für 2 Kopieroperationen, aber das bedeutet auch nur, dass ich insgesamt nachher einen Faktor 3 hinrinne. Also das klappt, glaube ich, nicht, auch wenn ich es jetzt nicht nachgerechnet habe. So, also was müssen wir tun? Wir müssen jetzt in Relation setzen, die Anzahl Operationen, die dieses Ding hat, das sieht man ja auch nicht so direkt irgendwie mit bloßem Auge, gegen die Zeit, die es verbraucht. Nicht? Also wenn ich das K wachsen lasse, dann bekomme ich also eine Folge von Operationssequenzen, nicht? Deren Länge sich irgendwie verhält und ich muss zeigen, dass also der Zeitverbrauch quadratisch so schnell wächst wie die Anzahl Operationen. Er rechnet erstmal aus, wie viele Operationen das sind. Also die Anzahl Operationen in Evil K. Die nennen wir mal M. Ja, gut, wir haben da offensichtlich eine Summe. Von i gleich 0 bis k minus 1. Nicht? Also wir summieren von hier bis da. Gut. Wir haben einen sichtbaren Faktor 3 da drin. Nicht? Weil, naja, das hier ist doppelt so lang wie das da und die Länge ist jeweils 2 hoch i. Nicht? Das heißt, hier haben wir also 2 hoch i und das Ganze aber dann jeweils 3 mal. Nicht? Also einmal hier in dem Push hoch 2 hoch i und zweimal in dem Push-Pop hoch 2 hoch i. Ja, das müssen wir jetzt nur noch ausrechnen, aber das können wir nun mittlerweile nicht. Das ist also hier ja eine geometrische Summe, für die haben wir eine Formel. Das ist also gleich 3 mal 1 minus 2 hoch k durch 1 minus 2. Wir haben uns bei der geometrischen Summe daran gewöhnt, dass wir da bisher immer Basis kleiner als 1 drin hatten in der Potenz, aber das ist nicht notwendig. Der Rechentrick, den wir gemacht haben, um das hier auszurechnen, klappt auch für Zahlen, die größer als 1 sind, nur für gleich 1 klappt es nicht. So, das heißt, hier haben wir, ja, hier sieht es aus wie minus 2 hoch k, aber wir haben ja unten nochmal ein Minus stehen, nicht? Das heißt, das hier ist gleich Theta von 2 hoch k, das wächst wie 2 hoch k. Gut. Ja, und jetzt als nächstes der Zeitverbrauch für Evil K. Gott. Es ist klar, wie lange diese Push-Operationen brauchen. Und es ist auch klar, dass wir die völlig vergessen können. Ja? Also diese PP-Operationen brauchen viel länger als die Push-Operationen. Also genauer gesagt, immer quadratisch so viel wie die Push-Operation. Das heißt, die Push-Operation, die ignorieren wir mal gleich, weil wir ja hier nur auf O-Notation raus wollen. Das analysieren wir also nur, was das PP braucht. Also dieses PP 2 hoch i an der Stelle in der Sequenz wohlgemerkt. Also es führt Kopieroperationen auf diesem Array aus. Es macht es 2 hoch i mal 2, weil eben das Push, was da durchgeführt wird, kopiert und das Pop auch. Also 2 mal 2 hoch i mal wird kopiert, das Array. Und das Array hat Länge 2 hoch i. So, also ist die Zeit mit folgendem asymptotischen Verhalten beschrieben, Theta von ja, und erstmal schreibe ich auch in Theta getrost wieder die Summe hin, nicht? Also von 0 bis k minus 1, wie das da oben eben abläuft. Ich habe hier einen Faktor 2 hoch i, dieser Faktor 2 ist mir als konstanter Faktor wurscht, den schmeiße ich gleich weg. Und hier nochmal ein Faktor 2 hoch i, also Summe von 0 bis k minus 1 über 2 hoch i mal 2 hoch i. Ja, dann rechnen wir weiter. Gut, 2 hoch i mal 2 hoch i ist 4 hoch i, ne? Also i gleich 0 bis k minus 1 über 4 hoch i. Ja, dann nutzen wir wieder aus, dass wir die geometrische Summe ausrechnen können. Also Theta von ...1 minus 4 hoch k durch 1 minus 4 nach der Formel für die geometrische Summe. So. Wiederum hier dieses Minus hebt sich mit diesem Dividieren durch minus 3 weg. Nicht? Das heißt, hier haben wir in Wirklichkeit 4 hoch k mit einem positiven Koeffizienten. Und welcher Koeffizient das ist uns egal. Also das ist gleich Theta von 4 hoch k. Ja, und 4 hoch k ist aber ordnungsmäßig m Quadrat. Nicht 2 hoch k mal 2 hoch k ist 4 hoch k. Ja, nicht? Also hier in der Tat an der Stelle haben wir unsere Sequenz, wo also der Zeitverbrauch quadratisch so schnell wächst wie die Anzahl Operationen. Gut. Die Rechnungen, die wir bisher durchgeführt haben, die waren jetzt alle global durch Gesamtanschauung des Programms gewissermaßen. Wir haben uns überlegt, wie kommt man von einem Reallocate zum nächsten und haben dann also immer Strecken zurücklegen müssen mit Pushbacks in einer Richtung, Popbacks in der anderen Richtung. Das möchte man, wenn man programmiert, eigentlich nicht so gerne tun. Eigentlich möchte man Programme lokal analysieren. Man möchte also sich nur einzelne Instruktionen angucken und nicht etwa ganze Programmabläufe. Und dann zum Beispiel anhand von Invarianten, die eben durch jede Instruktion eingehalten werden, seine Beweisziele über das Programm erledigen. Und das wollen wir jetzt tun. Also wir wollen ein lokales Argument liefern dafür, dass in unserem einfachen Fall, wo wir also jetzt wieder rechnen mit Alpha gleich 4, Beta gleich 2, um es jetzt mal konkret zu haben. Also es klappt natürlich auch im allgemeinen Fall, aber es ist vielleicht etwas übersichtlicher, wenn wir uns an den ursprünglichen konkreten Fall halten. Da wollen wir ein lokales Argument machen, und zwar lokal soll eben, wie gesagt, heißen, lokal gleich per Invariant. Ich erinnere nochmal an, um jetzt da wieder Klarheit zu schaffen, an die Anzahl Token, die wir jeweils haben, nicht? Also zwei Token für Push. Und eins für Pop, also ursprüngliche Rechnung. So, und wir wollen zeigen folgende Behauptung. Wiederum eine Behauptung betreffend des Kontostands. Nicht? Also wir arbeiten wiederum mit der Kontierungsmethode, aber wir wollen eben jetzt statt global zu analysieren, wie entwickelt sich das Konto, der Kontostand bei Anschauung einer vollständigen Sequenz von Operationen, wollen wir jetzt nur angucken, wie entwickelt sich der Kontostand durch eine einzelne Operation. Und dazu müssen wir ihn eben beschreiben durch eine Invariante. So, folgende Invariante soll angeblich gelten für den Kontostand. So, die Behauptung betrifft eine Invariante, die gilt ab dem ersten Reallocate. Es ist keine wesentliche Einschränkung, weil das erste Reallocate, wenn man sich die Struktur des Programmes anguckt, sehr bald kommt, weil wir ja mit einem sehr kleinen Array anfangen. Also nach dem ersten Reallocate das ist eine Invariante, die unser Banksachbearbeiter gerne hört. Ja, die sagt, dass also immer ein bestimmter Mindeststand auf dem Konto eingehalten wird. Natürlich nicht ein konstanter Mindeststand, sondern einer, der abhängt von den sonstigen Parametern unseres Problems. Wir geben diesem Mindeststand einen Namen, K. Und er ist das Maximum von zwei Zahlen, nämlich zweimal n minus w halbe und w halbe minus n. Ja, nicht wohlgemerkt, von diesen beiden Zahlen ist höchstens eine echt positiv. Nicht? Denn, naja, also hier n minus w halbe ist natürlich genau das Negative von w halbe minus n. Nicht? Das heißt also, entweder wir sind gerade zu mehr als der Hälfte gefüllt oder zu weniger als der Hälfte. Naja gut, oder wenn es genau die Hälfte ist, dann brauchen wir sogar gerade nichts auf dem Konto. Das heißt, so glücklich ist der Banksachbearbeiter dann doch wieder nicht. Also nochmal zur Erinnerung, W Also W ist die allozierte Größe des Arrays und N ist der Füllstand. So, wo können wir... Ja, gut, warum genügt uns das überhaupt? Also zeigen müssen wir es natürlich auch noch. Wir haben die Invariante noch nicht bewiesen, aber wie heißt die Zeile bei Torfbrock? Immer bloß prügeln ist auch nicht so gut. Man muss auch mal wissen, warum man das tut. Insofern sollte man sich vorher fragen, ob einem diese Invariante überhaupt ausreicht. Das sollte man bei einer Invariante grundsätzlich nicht beweisen. Kann man an Invarianten vieles. Aber es sollte schon auch das sein, was man am Ende wissen will. Was wollen wir hier wissen? Hier wollen wir wissen, dass die Invariante uns tatsächlich garantiert, dass wenn ein Reallocate kommt, wir genug Token auf dem Konto haben. Also. Also die Invariante, die soll implizieren, dass wir genug Token für ein Reallocate haben, wenn es denn kommt. Wie immer gibt es dabei zwei Fälle, nicht? Dass das Reallocate das Array vergrößert oder verkleinert. Nehmen wir wieder erst den fürs Vergrößern. Dann ist also n gleich w. Nicht? Wenn n gleich w ist, dann wird beim nächsten Pushback das Array verdoppelt. Ja, was ist dann K? Nun, in diesem Fall ist N größer als W halbe, nicht? Weil ja N gleich W ist, also größer als W halbe. Das heißt, wir sind da oben im linken Fall. Wir kriegen also nicht, also der rechte Teil dieses Maximums ist negativ, das heißt, das Ergebnis ist das linke. Das heißt, in diesem Falle ist K gleich, muss man nur abschreiben, 2 mal n minus w halbe. Naja, und w ist aber gleich n, das ist also 2 mal n halbe gleich n. Wundervoll, reicht. Nicht? Denn Kosten für Reallocate sind immer gerade n. Fall 2. Fall 2 ist der, wo wir das Array schrumpfen. Das ist also der, wo 4 mal Füllstand kleiner gleich tatsächlich allozierter Größe ist. Also haben wir mindestens 4 mal zu viel Speicher reserviert und geben ihn wieder frei. Gut, wenn 4n kleiner gleich w ist, dann ist also n kleiner gleich w Viertel. Das heißt, der linke Teil da oben des Maximums ist negativ, dafür ist der rechte positiv. Das heißt, in diesem Falle ist k gleich w halbe minus n. So, das können wir wiederum abschätzen. Hier wissen wir, w ist mindestens 4 mal n. Das heißt, das hier können wir nach unten abschätzen durch 4n halbe minus n. Ja, gut, das ist hier 4n halbe ist also 2n gerade minus n ist gleich n. Aha, wundervoll. Wiederum okay. So, das heißt, sobald wir die Invariante bewiesen haben, wissen wir, dass für jedes Reallocate tatsächlich genug Token da sind. So. So, jetzt müssen wir die Invariante, jetzt wo wir gesehen haben, dass sie tatsächlich das zeigt, was wir haben wollen, auch noch durchsetzen. Das heißt, wir müssen zeigen, dass die von jeder Operation bewahrt wird. Na gut, Operationen gibt es zum Glück nicht so viele, Pushback und Popback. Wir brauchen ein bisschen Notation. A soll mal der Kontostand sein. Und für die Werte, die also unsere verschiedenen Parameter nach einer Operation annehmen, verwenden wir Striche. Ja, also wenn ich vorher n hatte, habe ich nach der Operation n Strich und so weiter. Genauso auch für a und w und so weiter. Ja. Fangen wir an mit Pushback. So, wie sich diese Werte, die ja unter anderem auch das W beinhalten, das ja in der Invarianten vorkommt, jetzt entwickeln, das hängt natürlich wiederum davon ab, wie das Pushback verläuft. Ob das Pushback normal verläuft oder ob wir den Ausnahmefall mit Reallocate bekommen. So, das heißt, wir müssen mal zwei Fälle machen. Also ich nenne den einen mal normal, nicht? Also ohne Reallocate. Ja, was bekommen wir da für Werte? N' ist dann gleich n plus 1. Nicht? Wir schreiben ein Element ins Array. A' ist gleich a plus 2, weil wir zwei Token aufs Konto einzahlen. W' ist gleich W, weil im normalen Fall sich also die gesamtallozierte Größe nicht ändert. Ja, So, und jetzt müssen wir noch gucken, wie sich das K ändert. So, wir wissen jetzt nicht genau, ob wir oberhalb oder unterhalb der Hälfte von W mit dem Füllstand sind. Also welche Seite des Maximums wir bekommen. Nicht? Darüber ist zunächst mal nichts gesagt. So, das heißt, K kann sich auf zwei verschiedene Arten ändern. So, es gibt also einmal die Möglichkeit, dass wir, holen wir uns nochmal runter, also es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir hier sind. In dem Falle haben wir also W gleich gelassen, N um 1 erhöht. Das heißt, wir bekommen insgesamt 2 mehr für K, nicht, weil ja hier noch ein Faktor 2 drin ist. Also das ist die eine Möglichkeit. Wir bekommen also K plus 2 als neuen Wert von K. Ja, oder wir sind hier rechts. W bleibt gleich und N erhöht sich um 1. Das heißt also, in dem Falle wird K sogar kleiner, nicht? Warum widerspricht das meinen Notizen? Ja, ist aber so, ne? Also das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Nicht? K kann also um 1 kleiner werden oder um 2 wachsen. So, ja, wie ist das mit der Invarianten? Naja, vorher war A mindestens K. Nicht? A ist der Kontostand. Die Invariante sagt, das müssen wir zeigen, wenn die Invariante vorher gilt, ja. Also wenn wir also vorher A größer gleich K hatten, dann haben wir auf jeden Fall hinterher A' größer gleich K'. Also ja, interessant ist nur dieser Fall hier, wenn also K sich um 2 erhöht, dann erhöht sich aber A auch um 2. So, das ist also problemlos. Ja, und die Frage ist, was passiert, wenn das Reallocate kommt? Naja, wenn das Reallocate kommt, dann ist es aber noch viel einfacher. Nicht? Dann haben wir hinterher 2n' gleich w'. Nicht, denn das ist das, was Reallocate tut. Reallocate sorgt dafür, dass gerade genauso viel Speicher alloziert ist, dass wir doppelt so viel Speicher haben, wie wir brauchen. So, mit anderen Worten, wir haben hier nicht so richtig viel zu zeigen. Nicht, K ist gleich 0. Nicht, beide Teile des Maximums sind 0. Gut, was man streng genommen noch zeigen muss, ist, dass der Kontostand nicht unter 0 sinkt. Ich meine, wir haben hier ein Konto ohne Dispo, das darf er sowieso nicht. Ja, und dass der Kontostand nicht unter 0 sinkt, das wird dadurch garantiert, dass, siehe da oben, wir vorher ausgerechnet haben, dass die Invariante immer garantiert, dass, solange sie eingehalten ist, für das Reallocate genug Tokens da sind. Nicht? Also wir haben hier also k gleich 0 und Moment, da habe ich jetzt hier einen Haufen Striche vergessen, k' gleich 0. So, und a' ist aber größer gleich 0, da wir vorher ausgerechnet haben, dass wir genug Token für das Reallocate hatten. Ja, das ist der Fall für Pushback. So, kommt das an als letztes der Fall für Popback. Ja, wieder erstmal den für den Normalfall, dass wir also kein Reallocate bekommen. Ja, wie ändern sich unsere Größen? Füllstand sinkt um 1, also n' ist gleich n minus 1. W' ist natürlich wieder gleich W, wir machen kein Reallocate, das war die Annahme. Kontostand steigt um 1, weil wir für Popback 1 einzahlen. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie das mit K' ist. So, wieder gibt es zwei Fälle, je nachdem, ob wir also mit dem Füllstand unterhalb oder oberhalb der Mitte sind. So, hier auf dieser Seite hier, da sinkt das n um 1, während das w unverändert bleibt. Das heißt, hier könnten zwei weniger rauskommen. Interessant also eher hier die rechte Seite, nicht? Hier könnte also, wenn das n kleiner wird, dann wird natürlich w W halbe minus n größer, nämlich auch um 1. Das heißt, es kann rauskommen k plus 2, ja, plus 1. So, ja. Wenn also vorher der Kontostand mindestens k war, a größer gleich k, naja, was kann mit k passieren? K kann schlimmstenfalls um 1 wachsen, aber der Kontostand wächst auch um 1, nicht? Dann ist also hinterher a' größer gleich k'. Gut, ja. Fehlt noch ein Fall. Der Fall mit Reallocate, naja, der ist genauso wie eben, nicht? Also wiederum stellen wir fest, dass hinterher ja k gleich 0 ist und wir vorher ausgerechnet haben, dass wir das Konto nie unter 0 sacken lassen. Ja, wundervoll, fertig. Alle glücklich? Echt? Also ich habe gezeigt, dass die Invariante ausreicht und dass sie von jeder Operation bewahrt wird. Das reicht ein. Ich stelle mich jetzt 2 Minuten hier neben. So, immer noch alle glücklich? Ja, wohlgemerkt, dass das Ding durch jede Operation erhalten wird, heißt, wenn es vor der Operation gilt, dann auch hinter der Operation. Das heißt, es gilt nach einer beliebig langen Kette von Operationen, vorausgesetzt, es hat am Anfang gegolten. Das haben wir noch nicht gezeigt. Ja, wir müssen uns also einmal überlegen, dass das Ding... Ja, am Anfang heißt nach der ersten Stelle, wo ich es behaupte. Also ich behaupte es nur nach dem ersten Reallocate. Gut. Also. Also. Der Induktionsanfang gewissermaßen. Also nach dem ersten Reallocate, also wohlgemerkt unmittelbar danach, was haben wir da? Da ist W gleich 2, denn W ist anfangs gleich 1 und wird nach dem ersten Reallocate verdoppelt. N ist gleich 1, weil das Reallocate dadurch ausgelöst worden sein muss, dass wir also den Füllstand auf den ersten Wert von W, nämlich auf 1, erhöht haben. Und ja, was ist dann der Kontostand? Das ist natürlich das Entscheidende. Naja, wir müssen also jetzt einmal an dieser Stelle Push gesagt haben. Das heißt, wir müssen einmal was aufs Konto eingezahlt haben. Entschuldigung, nicht gleich 1, sondern gleich... Entschuldigung, doch, gleich 1. Also wir müssen nicht einmal eingezahlt haben, sondern wir haben einmal Push gesagt, um auf den ursprünglichen... Maximalstand zu kommen. Sobald wir das nächste Mal Push sagen, also schon wieder 2 einzahlen, verrechnet, nicht 3, wieder 2 einzahlen, dadurch wird das Reallocate ausgelöst und das Reallocate selber muss in dem Moment ein Array der Länge 1 kopieren. Ja, das heißt, Wir zahlen insgesamt 4 Tokens ein und verbrauchen 1 für das erste Mal kopieren. Also 2 Pushback. Also wir haben 2 Pushbacks gemacht und müssen aber ein Element kopieren. So, dann haben wir also a gleich 3 und k brav gleich 0. Weil wir ja nach jedem Reallocate k gleich 0 bekommen. Gut, das heißt also am Anfang gilt es auch, dass... Gut, vieles nicht zu zeigen. Wir müssen zeigen, dass nicht der Kontostand gleich am Anfang schon negativ wird. Das heißt, dass wir, sobald das erste Reallocate kommt, genug Tokens hatten, um das erste Reallocate durchzuführen. Gut. Ja, das war das Thema unbeschränkte Arrays. Und jetzt kommt noch ein kurzer Ausflug in binäres Zählen. Dazu immer das da. So, also die amortisierte Analyse des binären Zählens. Dass die klappt, das überrascht ja jetzt nicht mehr, weil wir fürs binäre Zählen schon eine Average-Case-Analyse gemacht haben. Und wir waren zwar damals überrascht festzustellen, dass der Erwartungswert tatsächlich ist, dass wir nur die letzten 2 Bits angucken müssen beim binären Zählen. Aber nachdem wir das einmal verstanden haben, ist es erstmal nicht so richtig überraschend, dass also auch die amortisierte Analyse praktisch konstante Kosten fürs Inkrementieren eines binären Zählers ergibt. Aber trotzdem ist die amortisierte Analyse wieder eine stärkere Aussage. Wir hängen nicht von irgendwelchen Zufällen ab, sondern wir garantieren, egal wie lange wir vor uns hinzählen, wir brauchen auf jeden Fall nur für m Inkremente Zeit O von m. So, ich erinnere an, wie das aussah, beziehungsweise ein bisschen neue Notation. Wir haben also einen Zähler, den repräsentieren wir durch Bits Beta k bis Beta 0. Das heißt, die Beta I's, das sind Ziffern, entweder 0 oder 1. Und die Intention ist, das Ding, das repräsentiert uns eine ganze Zahl, nämlich die Summe von I gleich 0 bis K, Beta i über Beta i mal 2 hoch i, und diese Zahl nennen wir n. Und wir zählen den Zähler von 0 aus hoch. So, die Frage ist, wie definieren wir die Kosten? Das wollen wir auch möglichst einfach haben. Wann ist das Inkrementieren teuer? Naja, es ist dann teuer, wenn wir viel Überlauf kriegen. Ja, jedes Mal, wenn wir eine 1 irgendwo stehen haben, also zum Beispiel erstmal am Ende, ja, und das um 1 raufzählen, dann kippt die um in eine 0, aber wir bekommen Carry auf das Bit vorher. Wenn das auch 1 war, dann geht das wieder ein weiter nach vorne und so weiter. Das heißt, es ist umso teurer, je mehr Einsen am Ende stehen. Ja, und so definieren wir jetzt einfach direkt die Kosten. Auf Englisch sind das die Trailing Ones. Ja, ich habe überlegt, wie ich das auf Deutsch kurz und knapp ausdrücke, es ist mir nicht eingefallen. Ja, also die Anzahl Einsen, die ich am Ende finde, bis ich auf die erste Null stoße, das Ganze plus 1. Also einmal mit Bildchen. Kosten k plus 1 für folgende Situation. Ich habe eine Zahl, die endet auf k Einsen, davor kommt eine 0, alles was weiter vorne kommt, interessiert mich nicht mehr, weil also hier das Inkrementieren aufhört. Und das Inkrementieren würde hieraus dann machen, eine 1 mit k Nullen dahinter. Ja, daran sieht man, dass k plus 1 also ein vernünftiges Kostenmaß dafür ist, weil ich eben genau diese k plus 1 Bits, die ich hier hingemalt habe, anfassen muss, wenn ich da inkrementiere. So. Also ich behaupte jetzt, wenn ich jetzt ausgehend vom Anfangswert n gleich 0 m mal inkrementiere, dass das dann gerade O von m an Kosten erzeugt. Und ich werde das wieder auf zwei Arten beweisen. Und zwar zunächst mal ein globales Argument, das also in dem Sinne global ist, dass ich mir den gesamten Prozess, den gesamten Ablauf auf einmal angucke. Also erstmal überlege ich mir, bis wohin ich dann gezählt habe. Nun ja, weil ich bei 0 anfange und m mal inkrementiere, ist der Endwert m. Ja. Gut, die Frage ist, wie lang ist dann meine Zahl? So, das Buch behauptet, das wäre 1 plus Ceiling von log m, was ich dann an Bits kriege. Ich habe lange nachgedacht und irgendwie beschlossen, es ist 1 plus Floor von log m Bits. Ne? Also ja, überlegen wir uns einmal, was der ungünstige Fall ist. Ja, also es sind besonders viele Bits, wenn m gerade genau eine Zweierpotenz ist. Sowas wie 4. Nicht? Also 4 hätte zum Beispiel an dieser Stelle Floor von log 4, also 2 plus 1 gleich 3 Bits, haut genau hin. Und dabei, bei dieser Anzahl Bits bleibt es auch, bis der Logarithmus das nächste Mal um 1 hochspringt. Das heißt genau dann, wenn der Floor hier auf 1 weiter hochgeht. Also das müsste die korrekte Formel für die Anzahl Bits von m sein. So. Ja, und jetzt überlegen wir uns, jetzt wo wir also wissen, wie viele Bits das sind, wie oft wir erwarten, auf ein Inkrement mit bestimmten Kosten zu treffen. Also, wann treffen wir auf einen Fall, wo wir für das Inkrement Kosten k plus 1 aufwenden müssen? Naja, wir wissen, wie die Zahl in dem Falle aussehen muss. Nicht? Sie muss enden auf eine 0 und k 1. Nicht? Dann und nur dann haben wir Kosten genau k plus 1 für diese Inkrementierung. Ja, gut, wie viele von diesen Dingern finden wir? Naja, wir haben eine Zahl, die hat L Bits, von denen die letzten K plus 1 festliegen und alle, die weiter vorne stehen, egal sind. Das heißt, für jedes Bit, was hier weiter vorne steht, können wir uns eine von zwei Möglichkeiten aussuchen. So, das heißt also, das ist höchstens 2 hoch Anzahl der freien Bits, die hier vorkommen, also L minus K plus 1. Höchstens deswegen, weil wir nicht wissen, dass wir tatsächlich bis zur vollen Kapazität unserer L-Bits hochzählen. Gut. Ja, jetzt können wir die Gesamtkosten ausrechnen. Nicht? Also irgendwelche Kosten muss so ein Schritt ja haben. Wir nehmen also immer die Kosten mal die Anzahl Schritte, die diese Kosten höchstens haben. Ja, das heißt, wir summieren erstmal über, wie gesagt, die Fälle mit den Kosten. Was kann es kosten? Es kann kosten. Entweder, ja, 0 kann eigentlich nicht sein, nicht? Also k gleich, ja doch, also k kann 0 sein, weil ich kann rechnen ja k plus 1, also Kosten 1 ist genau dann, wenn am Ende eine 0 steht, bis l minus 1, nicht? Also l minus 1 würde stehen für Kosten l minus 1 plus 1, also l, das ist evidenterweise das Maximum, also wenn ich eine Zahl mit l Bits habe, dann kann ich eben nicht mehr als diese l Bits anfassen. So, das ist also k plus 1 sind die Kosten und dann habe ich hier eine Abschätzung für die Anzahl Male, die das vorkommt. Das ist also 2 hoch L minus k plus 1. So. Ja, daraus kann ich erstmal 2 hoch L ausklammern. Das ist also 2 hoch L mal Summe. Jetzt indiziere ich diese Summe um. Also ich gehe von 0 bis L minus 1 und habe hier immer K plus 1 stehen. Stattdessen gehe ich von 1 bis L und schreibe K. Also das ist von K gleich 1 bis L K mal 2 hoch ja, 2 hoch minus k, und das schreibe ich gleich als 1/2 hoch k. Gut. Das schätze ich wieder mal nach oben ab. Und zwar summiere ich großzügig statt bis L bis unendlich. Das ist also kleiner gleich 2 hoch L mal Summe von k gleich 1 bis unendlich über k mal 1/2 hoch k. So, nun sind wir in der glücklichen Lage, diese Summe oben schon mal ausgerechnet zu haben. Und diese Summe waren zufällig genau 2. Das ist also 2 hoch L mal 2. Gut. Ja, 2 hoch L mal 2 ist also... Moment, 2 hoch L ist also gerade kleiner gleich M selbst, ne? Oder? Moment, M kann... Genau, achso, das ist kleiner gleich, genau, das ist kleiner gleich 2m mal 2. Warum ist die, ich habe also hier 2 hoch L durch 2 mal m abgeschätzt, warum kann ich das? Naja, ich kann, hier erstens habe ich natürlich einen Faktor 2 von dieser 1 hier, und das hier ist also 2 hoch Floor von log m, das ist also höchstens m, nicht? Also 2 mal m mal 2 gleich 4m. So, fertig. Nicht? 4m ist O von m. Ja, das ist das globale Argument, nicht, wo ich aber wiederum, wie gesagt, mir also den gesamten Prozess auf einmal vorgenommen habe und eben praktisch global Schritte gezählt habe mit bestimmten Kosten. So, man kann das auch lokal machen. Da. So, alternativ können wir das also lokal machen, das heißt, indem wir wieder Rechnungen mit Kontierung machen, das hatten wir nur bisher gar nicht, und eine Invariante durchsetzen betreffs des Kontostandes. So, und wir behaupten, wir kriegen durchgesetzt als Invariante für den Kontostand die Anzahl Einsen in unserer Binärzahl. So, ich habe noch nicht gesagt, was wir berechnen an Token pro Schritt. Das wird sich unterwegs ergeben. Das ist dann nicht ganz so mysteriös, man sieht es dann einfach unterwegs. Ja, also... So, nur um den Kind einen Namen zu geben diesmal, nicht? Stellen wir uns also vor, wir hätten ein Inkrement mit Kosten k plus 1. Also ich schreibe jetzt mal 1 hoch k für k1 und 0 hoch k für k0. Nicht? Also so, nicht? Das wäre also so ein Schritt, wie er aussehen könnte. So, was passiert da mit unserer Invarianten? Naja, also die Anzahl Einsen wird ja kleiner. Vorher waren es k an dieser Stelle, alles hier weiter vorne bleibt natürlich unverändert. Also ich schreibe mal ein paar Punkte, um anzudeuten, dass da vorher auch noch was kommt. Nicht? Vorher bleibt die Anzahl unverändert. Hier nehme ich k Einsen weg und hier schreibe ich nur eine wieder hin. Nicht? Das heißt, meine Invariante gestattet mir, den Kontostand sinken zu lassen. Also der Kontostand darf um k-1 sinken. Mit anderen Worten, ich darf k-1 vom Konto abheben. Mami hat es erlaubt. So. So, und ich muss aber jetzt k plus 1 bezahlen. Ja gut, ich habe gerade k-1 vom Konto abgehoben. Und jetzt sehe ich also, wie viel ich immer sparen muss. Ja, also ich muss in jedem Schritt 2 aufs Konto einzahlen. So, nicht? Also mit diesen k-1-Token, die ich abheben darf, und 2, die ich einzahle, nicht, habe ich also insgesamt meine Kosten von k plus 1 erledigt. Nicht? Das heißt also, ich komme hin mit 2m-Token. Also ich spare in jedem Schritt 2 Token und komme dann also immer mit meinem Konto hin. Fertig. Ja. Gut, das wäre es also zum Thema amortisierte Analyse. Ich muss gestehen, ich habe vergessen, was bei mir im Plan steht, was nächste Woche kommt, beziehungsweise was Freitag kommt. Sie werden es schon sehen. Wenn noch Fragen sind, stehe ich zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine schöne Bergwoche.